herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die meisten scheinen aus dem Urlaub wieder da zu sein. In den letzten Wochen waren manchmal die Reihen da und dort auch schon leerer. So, wir haben heute einen, denke für viele, einen bekannten Bibelabschnitt. Aber zuerst möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die vielleicht einer biologischen Prüfung jetzt nicht standhält. Aber sie bietet eine schöne Brücke zum Text. Also jemand fand ein Adlerei und legte es in das Nest einer gewöhnlichen Henne. Das Adlerkind schlüpfte zusammen mit den Hühnerküken aus dem Ei und wuchs mit ihnen heran. Sein ganzes Leben benahm sich der Adler wie ein Huhn. Er pickte in der Erde nach Würmern und suchte nach Körnern und versuchte so zu gackern wie die Hühner im Hinterhof. Die Jahre vergingen. Eines Tages sah er einen herrlichen Vogel hoch oben am wolkenlosen Himmel kreisen. Anmutig und majestätisch zugleich zog der große Vogel seine Kreise und schwebte lautlos und leicht durch die Lüfte. »Wer ist das?« fragt er sein Nebenhuhn. »Das ist der Adler, der König der Lüfte«, sagt das Huhn. »Aber reg dich nicht auf, wir Hühner sind von anderer Art.« Also dachte der Adler nicht weiter an den königlichen Vogel. Er starb schließlich im Hinterhof im Glauben, ein gewöhnliches Huhn zu sein. Und dann mündet natürlich die Geschichte so in der Frage, wer sind wir, Huhn oder Adler? Sind wir, was Gott in uns hineingelegt hat, als seine königlichen Kinder, oder leben wir als armes Huhn mit ungenutzten Möglichkeiten im Hof hinter dem Haus? Es kann man natürlich das in verschiedene Richtungen auslegen mit dem Adler. Wir haben eigentlich heute einen hauptsächlichen Schwerpunkt. Der Adler ist schon mal da. Genau, wir schauen uns heute Psalm 103 an. Psalm 103, da sagen viele, den habe ich schon mal gehört. Genau, richtig, ich auch. Psalm 103 hat verschiedene Aspekte, aber wir wollen uns sozusagen ein kleines bisschen aufschwingen, zu schauen, wie wird uns Gott in Psalm 103 vorgestellt. Wie wird uns Gott in Psalm 103 vorgestellt? Und wir merken beim David, der sich ja auch damit beschäftigt, wie er Gott erlebt, wie er sich sozusagen zum Lob aufschwingt. Wo er sagt, ja, das muss so eine Aufwärtsbewegung bei uns heute im Lob mit sich bringen. So. Dieser Psalm hat 4 Abschnitte. Ich habe versucht, die auch zusammenzulassen. Deshalb sind teilweise die Schriftgrößen auch unterschiedlich. Also nicht irritieren lassen, aber es war einfach vom Aufbau sinnvoll. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Städte kennen sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn und seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Wie gesagt, das ist ein echt eigentlich inhaltsreicher Psalm. Also da muss man sagen, der hatte auch Anbetung im Sinn. Also diesen Psalm geschrieben hat, wo alles so mit reinkam. Der Psalm 103 ist nicht nur sehr bekannt, sondern glaube, das ist auch der meist neu vertonte Psalm. In verschiedenen Liedern, älteren und neueren. Und so habe ich mich beim Thema auch an eine alte Liedzeile angelehnt, wo es mal heißt, Lob meine Seele den Herrn. Und ich habe es so in vier geistliche Begriffe gegliedert, die ein bisschen übergeordnet kennzeichnen, wer oder was Gott ist. Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend und ewig. Das sind so typische Begriffe, die für Göttliches dastehen. Gott ist also nichts unmöglich. Er kann überall gleichzeitig sein, nämlich nichts verborgen und er ist ohne Anfang und Ende. Und so habe ich, jetzt habe ich gesehen, ich sehe hier die Präsentation, schon gedacht, der Joe hätte seine Technik erlegen lassen. Aber eine neue Errungenschaft, das ist ja super. Also, jetzt wäre es bloß nur, dass das auch noch die Predigt hält, das Ding da. Ne? Ja, also die Überschrift. Lob meine Seele den Herrn. Und habe das jetzt mit diesen vier Begriffen ein bisschen umschrieben. Ne? Lob den allmächtigen Gott, der dir viel Gutes tut. Lob den allgegenwärtigen Gott, der gnädig ist. Lob den allwissenden Gott, der an uns denkt. Und lob den ewigen Gott, der über uns steht. Und so haben wir jetzt sozusagen die Strophe 1 von diesem Lied, Psalm 103. Hier nochmal stehen, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund wieder fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ich denke, viele kennen so die ersten Verse vom Psalm 103 recht gut auswendig. Wenn man das so sagt, dann geht man innerlich schon mit. Und so ein Ausleger hat geschrieben, was ihm wohl spontan eingefallen ist. Undankbarkeit und Vergesslichkeit gehören zur menschlichen Natur. Das ist überall so, nicht bloß geistlich. Aber deshalb sagt der David, dann erinnere ich mich selber dran, wenn der Mensch vergesslich ist. Ich erinnere mich an das Lob, an die Dankbarkeit. Und zähle dann hier ganz viel auf. Gott hat einen heiligen Namen, der tut Gutes, vergibt Sünde, heilet alle Gebrechen, erlöst das Leben. Macht den Mund wieder fröhlich und gibt neue Kräfte. Also gleich der Einstieg, ne? Seinen heiligen Namen zu loben. Für die Juden war Gottes Name ja so heilig, der Name Yahweh, dass sie den gar nicht ausgesprochen haben. Die haben das immer so ein bisschen umgangen. Sie haben oft dann Adonai gesagt, was auch Herr bedeutet. Sie wollten den Namen Gottes auf jeden Fall nicht missbrauchen. So eine ganze Übertragung 1:1 ist vielleicht nicht möglich, aber ich erinnere mich zumindest noch, dass wir in der Jungschar früher auch schon immer ein bisschen angehalten wurden, also nicht mit Gottes Namen zu fluchen oder ihn unbedacht zu verwenden. So ein bisschen was spiegelt sich da wieder. Also Gott lobt den Namen und da geht es ja sicher nicht bloß um einen Namen oder im Hebräischen sind es dann vier Buchstaben, sondern er denkt daran, Gott ist heilig. Und heilig, das hat so was Herausgehobenes. Und in diesem Fall eben auch dieser Unterschied. Es gibt Gott und es gibt Mensch, es gibt ewig und es gibt vergänglich. Es gibt sündlos und sündig, es gibt den Erlöser und solche, die erlösungsbedürftig sind. Und der erste Grund für David, und das ist wirklich, also finde ich persönlich der größte Grund zum Loben, ist, dass wir überhaupt mit diesem heiligen Gott in Verbindung sein können. Dass wir überhaupt mit diesem Gott in Verbindung sein können und das stellt er auch vorne an, zu sagen, ja, das gilt es einfach mal zu loben, dass es überhaupt möglich ist. Und dann zählt er ja viel auf, was dieser Gott tut. Und das, finde ich, ist so der allmächtige Anteil, weil nur Gott Sünde vergeben kann. Das kann kein Mensch tun. Weil nur Gott das Leben vom Verderben erlösen kann. Weil nur Gott schenken kann, dass Menschen Kinder Gottes werden. Es geht ja dann sogar noch einen Schritt weiter, er sagt, der alle deine Gebrechen heilt. Eigentlich steht da sogar das Wort Krankheiten. Ich meine, dass Gott allmächtig ist und es tun kann, habe ich auch keinen Zweifel. Natürlich zeigt eine gewisse Lebenserfahrung leider, dass er es nicht immer tut. Trotzdem muss man sagen, es ist ein Grund zu loben, dass Gott es nicht nur kann, sondern auch häufig tut. Also wir gucken oft auf so Momente, wo man sagt, da tut jetzt Gott gerade nichts, da müssen wir weiter beten. Das ist auch richtig. Aber wenn man mal aufzählen würde, wo Gott überall schon Besserung geschenkt hat, bei verschiedenen Gebrechen, ja, also körperliche Krankheiten, anatomisch sozusagen, aber dass auch eine Seele wieder gesund wird, dass sich eine Psyche wieder erholt, da spart Gott ja auch nicht. Da spart Gott ja auch nicht. Und er sagt, das ist Grund zu loben, dass er das Gute tut. Und ich dachte, auch hier gut, dass geistlich ja alles in Ordnung ist. Dass da nichts offen bleibt, dass Vergebung da ist. Dass wir geistlich wirklich vollständig Gottes Kinder sind. Und was löst es dann aus? Vers 5 hier. Der deinen Mund wieder fröhlich macht. Also wer das so ein bisschen erlebt, das kommt ja da und dort im Leben auch mal vor, dass man sagt, irgendwie haben wir eine gute Nachricht. Also wenn es unseren Kindern gut geht, dann können die auf einmal unglaublich viel erzählen. Fast schon wieder anstrengend. Aber man ist froh, dass sie sagt, der Mund ist fröhlich. Da gibt es viel zu erzählen. Ja, also unsere Tochter war jetzt auf dem Pro-Camp. Da gibt es viel zu erzählen. So ganz genau kann man sich zwar nicht vorstellen, was alles passiert ist, aber es wird zumindest ausführlich erzählt. Der Mund ist fröhlich, ja. Wir sagen ja, das geht dann über. Und interessanterweise, und du wieder jung wirst wie ein Adler. Adler, da hat der Jesaja auch mal einen schönen Vers dazu geschrieben, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Also er sagt, wenn du von Gott beschenkt bist, geistlich beschenkt, dass du mit ihm in Verbindung bist, dass du spürst, du hast Vergebung der Sünden, du hast vielleicht sogar Heilung deiner Gebrechen, dann bist du wieder fröhlich und es setzt auch wieder neue Kräfte frei. Und es kann, wie gesagt, wahrscheinlich jeder nachempfinden, zu sagen, ja, so ist es manchmal. Da hat man eine gute Nachricht. Irgendwas. Und das setzt Kräfte frei, die ja vorher theoretisch auch schon da waren. Aber irgendwie lag so eine Last auf einem. Und da freut er sich und sagt, das ist ein Grund zu loben. Und so macht David dann auch weiter. Das ist so der längste Vers, die längste Strophe in diesem Psalm. Dass er sagt, ich lobe den allgegenwärtigen Gott, der sehr gnädig ist. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Also hier wieder eine ganze Aufzählung. Und man muss sagen, auch wieder ein schwieriger Einstieg. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden, müssen wir sagen. Vor Augen haben wir es noch nicht. Also vor Augen gibt es auch viel Unrecht, auch viel Ungerechtigkeit. Und es betrifft verfolgte Christen genau wie andere. Ja, wo wir sagen, also das Problem der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist noch nicht ganz gelöst. Aber wir wissen, dass es in der Ewigkeit auf jeden Fall gelöst werden wird. Spannender ist dann eigentlich das Nächste, wo es heißt, er hat seine Wege Mose wissen lassen. Also das heißt doch, Gott zeigt seinen Weg mit Mose. Und für uns, Gott hat auch, wie wir so sagen, und völlig zu Recht, einen Weg mit uns. Der David schreibt es auch früher schon mal, Psalm 23, ne? Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ich dachte, das ist gut zu wissen, dass es nicht bloß bei Mose galt, in besonderer Situation, sondern dass Gott so allgegenwärtig sein kann, dass er bei jedem Einzelnen von uns gleichzeitig den Weg führen und vorangehen kann. Und dankenswerterweise, muss ich sagen, dreht Gott auch manche Ehrenrunde mit uns mit. Also vielleicht nicht immer mit größter Begeisterung. Aber jeder von uns hat auch mal so Schleifen, wo er sagt, na, das war jetzt mehr so ein eigener Weg. Aber das heißt ja nicht, dass Gott dann aussteigt, sondern sagt, ich führe dich ja immer wieder zurück, dass es auf meinem Weg, also auf Gottes Weg, weitergeht. Und ich meine, diese Wegführungen sind ja auch unterschiedlich. Manchmal sind wir größere Schritte, manchmal nur kleine und manchmal sagt jemand, na, also mir scheint es alle ein bisschen im Nebel zu liegen. Gehört auch mal dazu. Aber wir wissen, dass er mit uns unterwegs ist und uns auf dem Weg auch führt. Und ich schätze, David hat auch seine eigene Lebensführung so ein bisschen vor Augen, weil hier auch nochmal ganz deutlich das Thema mit der Sündenvergebung kommt und er da so mit so Kontrasten arbeitet, also mit Abend und Morgen, mit großen Abständen, also mit den größten, die er sich vorstellen konnte. Vielleicht sagt er sich selber nochmal oder allen anderen, die es auch eben jetzt hören, lesen oder singen, zu sagen, die Sünde ist weit weg und er vergilt nicht mit uns nach unserer Missetat. Das ist eigentlich schon fast ein neutestamentlicher Gedanke, der hier im Alten Testament schon auftaucht, wo ja die Angst, dass Gott sich abwenden könnte bei Sünde, viel realer war und die Konsequenzen oft auch viel schmerzhafter, was manche erleben mussten. Aber hier steht es schon, er handelt nicht mit uns nach unserer Missetat und auch nicht nach unseren Sünden. Gott sei Dank kann man da bloß sagen. Gott sei Dank kann man da bloß sagen. Und der David hat es schon erkannt aus dem eigenen Leben, aber auch als geistliche Wahrheit, zu sagen, Gott ist gnädig. Da kommt es ja, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und es kommt hier am Ende, Vers 13, ein Begriff rein, der für uns jetzt geschwind nicht auffällig ist, aber im Psalm schon. Der Begriff Vater steht hier. Auch, wie gesagt, eher neutestamentlicher Begriff, aber hier auch schon im Alten Testament, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Da haben wir es gestern auch kurz vom Brocamp gehabt und hat es gesagt, ja, also verlorener Sohn war so das große Thema. Und also einen Tag war dran, dass Gott eben Vater ist und nicht bloß Freund. Ja, dann war so ein bisschen die Frage, warum ist das so wichtig mit dem Vater? Habe ich mich mal zu Wort gemeldet, als Fachmann sozusagen. Zu sagen, also ein Vater bleibt immer ein Vater. Also egal, wie die Kinder sich verhalten und wie es auch immer im Leben läuft, ein Vater bleibt ein Vater. Ein Freund, da finde ich, ja, das verläuft sich manchmal, oder wenn man den arg genug vor den Kopf stößt, dann sagt der Auge, das war's dann. Ich weiß, es gibt auch gute Freunde, die so ein Leben lang begleiten, aber ein Vater bleibt ein Vater, eine Mutter bleibt eine Mutter. Ne? Also diese Verbindung wird schon hier aufgegriffen, zu sagen, der David hat es zwar hier im Vergleich, aber ich denke, es schwingt schon mehr mit, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Also ich würde auch sagen, schon vorher schön erklärt, im Alten Testament die Anbetung auch mit dieser Ehrfurcht, im Neuen Testament mit dieser zärtlichen Nähe, zu sagen, wer sich zu Gott hält, der darf das leben. Und das ist ein Grund für David zu sagen, das ist doch ein Aufschwung, das ist ein Grund zum Loben. Und der David, er nimmt alles mit hinzu. Er sagt, den er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Städte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, da sie danach tun. So diese eigentlich lebensnahe Erkenntnis. Wir sind vergänglich. Und das weiß ja David auch schon. Wir sind vergänglich und Gott, was für eine Überraschung, der weiß es auch. Gott weiß es auch, dass wir vergänglich sind. Und je älter ich jetzt so langsam selber werde, ohne schon jetzt direkt alt zu sein, hat man den Eindruck, die Zeit geht schon echt schnell rum. Also die Zeit geht echt schnell rum. Ich habe gedacht, das sind früher so Sätze, die alte Leute sagen, dahingehend merkt, ich näher mich der Sache an. Die Zeit geht echt schnell rum. Und das ist ja hier ein beeindruckendes Bild zu sagen, ich im Leben wie Gras, es blüht wie eine Blume auf dem Felde, aber dann auf einmal ist es dann auch wieder vorbei. Also wir sind, und das finde ich ein wichtiger Ausdruck hier, wir sind Geschöpf. Geschöpf heißt nicht bloß vergänglich, sondern wir kommen irgendwo her. Wir kommen von Gott her, der uns geschaffen hat. Weil sonst müssen wir ja manchmal auch fragen, also kann es sein, dass man sich das Leben lang nur abrackert und irgendwie mehr oder minder gut über die Runden kommt? Da kann man sagen, bei mir selber geht es ja noch, da lohnt sich das Leben. Aber bei anderen müssen wir doch denken, naja, also die haben es nicht ganz so gut erwischt. Aber wir sind Geschöpfe, wir kommen irgendwo her. Da liegt ja die Gottesbeziehung schon veranlagt, auf die Gott auf Reaktion wartet. Und was mir auch gefällt, ist dieses Stichwort Blüte. Das sagt ja nicht, wir sind da so ein Grashalm und der verdorrt halt dann einmal. Also dieses Wort Blüte, da sagt man ja manchmal, ja, der ist eine Blüte seines Lebens. Das sind meistens so Leute, die deutlich jünger sind, wie ich zu denen immer sowas sagt. Aber ehrlich gesagt, Blüte hat nichts mit Lebensalter zu tun. So vielleicht die körperliche Kraft natürlich schon, aber die Blüte, finde ich, die kann zu jeder Lebenszeit sein. Und es gibt sogar so vielleicht Leben, wo man sagt, ja, da blüht immer mal wieder was anderes auf. Da entwickelt sich ja was. Also das Leben hat durchaus auch eine Blüte. Und ich denke, die geistlichen Blüten sind die, die am längsten halten, auch am nachhaltigsten. Und die sind nicht an Lebensalter gebunden. Die sind nicht an Lebensalter gebunden, sondern was Gott auch schenkt. Ein bisschen deprimierend vielleicht, aber auch irgendwie wohltuend. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Städte kennen sie nicht mehr. Natürlich behalten wir auch Verstorbene in Erinnerung. Aber frag mal nach jemandem, der vor 100 Jahren gestorben ist. Also wenn es nicht gerade super Oberbürgermeister war oder sonst was, ja, verblasst es ein bisschen. Aber da hängt David ein und das ist ja das Schöne, deshalb habe ich auch hier den Begriff allwissend hingestellt. Bei Gott sind wir nicht vergessen. Bei Gott sind wir nicht vergessen. Wir sind Geschöpfe, habe ich gesagt. Er kennt uns von Anfang an. Und egal wie jeder Mensch sich verhält, Gott weiß auch da von jedem Bescheid. Noch besser natürlich, wenn man Antwort gibt und mit Gott lebt und sagt, er weiß um mich. Er weiß um mich. Das heißt zwar nicht, dass deshalb alles glatt läuft, das ist ja klar, aber er weiß um mich. Und das bei all diesen vielen Menschen, er weiß um mich. Das ist echt super viel wert. Und er spricht ja sogar an, dass es sich auf nächste Generationen auswirkt. Natürlich auch nicht als Versicherung, aber zu sagen, ja, da ist was dran. Viele von uns werden wahrscheinlich deshalb zum Glauben gekommen sein, zumindest begünstigt, weil Vorfahren auch schon beim Glauben waren. Weil da schon andere irgendwie gebetet haben, biblische Geschichten erzählt haben, in die Jungschar geschickt haben. Und es kommt auch den nächsten Generationen wieder zugute. Wenn zu Hause nach biblischen Werten gelebt wird, wenn da gebetet wird, selbst wenn die Kinder gar nicht so stark reagieren oder irgendwann sagen, ach, ich weiß auch nicht recht. Es war trotzdem zum Segen für sie. Und wer weiß, was da noch entsteht. Also es ist schon was dran, dass ich auch so einen Segen auch auf Generationen hin fortsetzen kann. Gott denkt an dich und mich. Und das ist auch ein Grund nochmal für den David zu sagen, da kann ich mich doch aufschwingen wie so ein Adler. Wie so ein Adler. Ihn zu loben, aber auch, was am Anfang gesagt hat, dass der Mund fröhlich ist und man unbeschwert leben kann. Hoppla, zu schnell. Die letzte Strophe. Da geht es nochmal um die Ewigkeit. Da schreibt David, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn und seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinem Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Also das ist nochmal so richtig der Blick nach oben. Ja, zu sagen, Gott ist der Ewige, der thront im Himmel, herrscht über die ganze Welt, hat auch Engel zur Seite, starke Diener. Er schwingt sich nochmal auf. Und ich habe gedacht, gut, dass menschliche Begrenztheit nochmal was über sich hat. Dass menschliche Begrenztheit nochmal was über sich hat, nämlich dass Gott im Himmel ist, ewig und auch letzten Endes unbegrenzt. Und dass Gott auch in letzter Instanz Herrscher über dieser Welt ist. Also wiederholen wir ja da. Aber Nachrichten zu gucken macht ja eigentlich ja keinen Spaß. Ja, da denke ich, also gibt es in der Regierung nur noch also so irgendwelche Leute, die man also doch irgendwie mit gewissem Argwohn beobachte, was sie immer so treiben. Ne? Zu sagen, Gott sei Dank steht auch da nochmal einer drüber. Und Gott sei Dank steht auch das Große in dieser Welt, da steht auch nochmal einer drüber. Und das also tut mir zumindest gut zu wissen, bei manchem, was menschlich halt dann doch so passiert. Und der David, der nimmt dann nochmal alle mit rein. Er sagt, eigentlich zu wenig, dass nur ich lobe. Ist eigentlich zu wenig, dass nur wir, die wir jetzt diesen Psalm kennen und singen, loben. Er sagt, eigentlich muss der ganze Himmel, alles, praktisch die sichtbare und die unsichtbare Welt da einstimmen. Auch die Engel. Und so ja, endet sozusagen mit diesem wirklich nochmal deutlichen Blick nach oben, indem wir alle im letzten Vers nochmal mit hineingenommen sind. Lobe den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn meine Seele. Und so gesehen haben wir genügend Gründe, um den allmächtigen Gott zu loben, der uns erlöst hat und viel Gutes tut. Den Gott, der allgegenwärtig ist, der immer bei uns ist und uns auf seinem Wege führt. Den allwissenden Gott, der jeden einzelnen von uns kennt und sich freut wie ein Vater an seinem Kind, wenn wir zu ihm gehören. Und Gott, der ewig ist, dass wir von diesem Gott her als Geschöpf kommen und auf diese Ewigkeit auch zugehen. Amen. Dann bete ich. Ja, danke, lieber Jesus, dass es so unzählig viele Gründe zum Loben gibt. Und diese 22 Verse aus diesem Psalm scheinen uns schon überfließend zu sein. Und doch sind es nur 22 Verse. Aber es steckt so viel drin und in jeder Richtung. Und ich danke dir, dass dieser Psalm uns bis heute mit hineinnimmt, dich zu loben, weil du Gott bist in jeder Facette, in jeder Art und Weise und trotzdem nicht weit weg, sondern nah da und mit uns unterwegs. Ja, Vater, dafür möchte ich dir danken, dich loben, dass du bist, der du bist und trotzdem ja, uns so annimmst, wie wir sind. Ja, Vater, da danke ich dir. Und ich möchte dich einfach bitten, dass es auch nachwirkt. Nachwirkt nicht bloß heute, sondern auch in der Woche, die vor uns liegt, dass es so ein Grundzug in unserem Leben bleiben kann, dich im Blick zu haben und dich zu loben. Ja, Vater, das Schenk für die kommende Woche. Du siehst, wo die Herausforderungen bei jedem Einzelnen sind. Aber danke, dass du da bist und wir mit dir unterwegs sind. Amen. So, und wir singen auch ein Lied.